Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Mario Dubovicek am Mikrofon herzlich willkommen. Wieder London, wieder das Unterhaus, wieder Abstimmungen über den Brexit und wieder ein No, wieder ein Nein. Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten. Außerdem wollen wir über Organspenden sprechen und die Frage, ob jeder Deutsche künftig aktiv widersprechen muss, wenn er es nach dem Tod ablehnt, Organe zu spenden. Dazu ein Interview mit dem Transplantationsmediziner Eckhard Nagel. Deutschland hat den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernommen und in der Ukraine muss Präsident Poroschenko in die Stichwahl. Es ist die neue Ausgabe der unendlichen Geschichte, wobei bei Michael Ende selbst diese irgendwann tatsächlich ein Ende findet. Beim Brexit glaubt der geneigte Beobachter inzwischen nur noch schwerlich daran und die Aufmerksamkeitsspanne reicht beim bloßen Betrachten der Szenerie im altehrwürdigen Unterhaus kaum noch über das erste No des Abends hinaus. Friedbert Maurer in London. Wieder haben die Abgeordneten nach einer Mehrheit für eine der möglichen Brexit-Optionen gesucht und wieder haben sie keine gefunden. Woran hat es gelegen?
Das ist schwer zu sagen, woran es gelegen hat. Es war knapp. Also bei der Zollunion ist es knapp gewesen. Das war ein Vorschlag gewesen. Das Ergebnis lautet 273 zu 276 Stimmen. Also mit 3 Stimmen ist der Vorschlag abgelehnt worden, dass Großbritannien in der EU-Zollunion bleiben soll, beziehungsweise mit der EU eine Zollunion abschließen soll. Der zweite Vorschlag lautet, Großbritannien bleibt praktisch auch im Binnenmarkt, nicht nur in der Zollunion oder doch eine enge Anlehnung an den Binnenmarkt. Das ist mit 261 zu 282 Stimmen abgelehnt worden. Drittes Thema, eine zweite Volksabstimmung ist auch abgelehnt worden, 280 zu 292 Stimmen. Deutlicher war es bei der Rücknahme des Artikel 50. Das ging mit 191 zu 292 aus. Also, man könnte sagen, 3 Vorschläge, die es wirklich in sich hatten, sind relativ knapp abgelehnt worden. Und die Befürworter werden sagen, wir haben mehr Stimmen bekommen als Theresa May's Deal. Aber kein Vorschlag ist angenommen worden. Das muss man einfach festhalten.
Was lernen wir aus diesem Abend, aus diesem Abstimmungsergebnis?
Dass es einen neuen Anlauf geben wird. Ich denke, es wird am Mittwoch einen dritten Anlauf geben. Also wenn man will, ist das alles ein Wettrennen zwischen dem Vorschlag und dem Vertrag, den Theresa May mit der EU ausgehandelt hat. Sie hat 3-mal abgestimmt, die Abgeordneten jetzt 2-mal. Man hat den Mittwoch schon anberaumt als weiteren Debattentermin. Vermutlich wird es da dann eine dritte Abstimmung geben. Und die Entwicklung zeigt, von Abstimmung zu Abstimmung verschiebt sich dann doch etwas. Kommen Abgeordnete dazu, sozusagen über ihren Schatten zu springen, um endlich eine Entscheidung herbeizuführen. Vielleicht wird es am Mittwoch der Fall sein, vielleicht aber auch nicht.
Was bedeutet all das für Theresa May, für die Ministerpräsidentin, die ja offenbar schon das Heft des Handelns aus der Hand gegeben hat?
Ich tue mich im Moment ein bisschen schwer, diese Frage jetzt unmittelbar nach den Abstimmungen zu beantworten. Natürlich ist es für sie ein Ergebnis, das ihr erhebliche Erleichterung bringt. Denn wenn zum Beispiel das Thema Zollunion eine Mehrheit bekommen hätte, dann wäre es für sie wirklich geradezu, sie wäre in einer unmöglichen Situation gewesen. Das Parlament hätte die Zollunion beschlossen, hätte vielleicht daraus ein Gesetz gemacht und da hätte Theresa May das sich aneignen müssen, damit aber einen Krieg in ihrer Partei ausgelöst. Eine Zollunion ist eine absolut rote Linie. Das hätte sie wahnsinnig in die Bredouille gebracht und sie hätte dann eigentlich nur noch den Ausweg gehabt, Neuwahlen auszurufen. Das bleibt ihr jetzt erspart. Also wenn man so will, ist mit dem Ausgang heute die Wahrscheinlichkeit, dass wir bald Neuwahlen haben, werden ein bisschen wieder zurückgegangen. Es gibt im Moment nicht unbedingt die Notwendigkeit. Negativ für Theresa May bleibt, ihr Vertrag hat am Freitag keine Mehrheit bekommen. Also die britische Politik steht weiter mit leeren Händen da und wir haben nur noch wenige Tage bis zum 12. April und bis dahin läuft das Ultimatum der EU ab.
Wird sie es noch einmal wagen, ein viertes Mal dann wagen, ja fast schon ein fünftes Mal, wenn ich da richtig mitzähle, ihren Deal zur Abstimmung zu stellen?
Ich glaube, dass sie das tun wird. In der Tat, wir werden erstmal beim vierten Mal. Man hatte angenommen, dass sie, wenn es heute eine Mehrheit zum Beispiel für die Zollunion gegeben hätte, dass sie dann am Donnerstag über ihren Vertrag hätte wieder abstimmen lassen, um sozusagen zu kontern. Das kann auch so kommen. Es kann dann so kommen, dass nächste Woche eine fünfte Abstimmung stattfindet. Es wird abgestimmt und abgestimmt, bis irgendwann einmal ein Vorschlag über die 50%-Hürde kommt. Und ich habe das Gefühl, man wird ja bis zum letzten Tag versuchen, das zu erreichen. Eigentlich muss man es bis zum 10. April, bis zum EU-Sondergipfel schaffen. Aber vielleicht kommt es auch am 11., 12. April in allerletzter Sekunde.
Sie leben, Friedbert Maurer, in London. Wie nehmen Sie die Stimmung der Briten wahr mit Blick auf das, was im Unterhaus zu beobachten ist?
Also die meisten Briten, mit denen ich hier in London rede, die sind eigentlich ziemlich fassungslos. Das finden sie einfach nicht mehr nachvollziehbar. Sie wissen auch, dass das im Ausland überhaupt kein gutes Bild abgibt und sie wollen jetzt endlich eine Lösung sehen. In London hört man natürlich häufiger die Meinung, zweites Referendum. Das wäre doch die Lösung und das Ganze ist so kompliziert, dass man den Brexit doch lieber bleiben lassen soll. Wenn ich zurückblicke, am Freitag gab es hier eine Demonstration von den Brexit-Anhängern, die aus Sunderland kamen. Die sind wütend. Die sind richtig wütend und wenn es zu einer zweiten Volksabstimmung beispielsweise käme, das wäre schon ein schwer verdaubarer Schock für die Menschen, die außerhalb Londons wohnen.
Und Sie werden all das für uns weiter beobachten. Friedbert Maurer in London, vielen Dank für den Moment. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung. Helfe ich nach meinem Tod anderen Menschen mit einer Organspende oder beschert mir die mögliche Organentnahme schon zu Lebzeiten schlaflose Nächte? Eine Entscheidung, die einem niemand abnehmen kann, die einem niemand abnehmen sollte. Auch nicht die eigenen Angehörigen, die oft genug im Fall der Fälle mit der Entscheidung hadern müssen. Glaubt man den Umfragen, dann sind die meisten Deutschen dazu bereit, ihre Organe zu spenden. Einzig, viele können sich nicht dazu durchringen, ihre Zustimmung auch zu erklären, etwa mit dem Organspendeausweis. Deshalb fehlen Spenderorgane und die Wartelisten all jener, die dringend darauf warten, bleiben lang. Das wollen Bundestagsabgeordnete um Jens Spahn ändern mit einer Widerspruchslösung, die nichts anderes als einen radikalen Systemwandel bedeuten würde. Matthias von Lieben aus Berlin.
Jeder Bürger ab 16 Jahren würde mit der doppelten Widerspruchslösung nach seinem Hirntod als potenzieller Organspender gelten, wenn er zu Lebzeiten nicht widersprochen hat. Wer keine Organe spenden will, muss dies in einem Online-Register dokumentieren, das bei einer noch zu definierenden Behörde angesiedelt werden soll. Ist dort kein Widerspruch hinterlegt, gilt das als Zustimmung. Die Entscheidung kann aber jederzeit revidiert werden. Gesundheitsminister Jens Spahn, in dieser Angelegenheit als einfacher Abgeordneter aktiv, brachte den Vorstoß so auf den Punkt.
Wenn man begründungsfrei widersprechen kann, ist das keine Pflicht, aber es ist eine Verpflichtung, sich damit zu beschäftigen.
Sein Mitstreiter in der fraktionsübergreifenden Abgeordnetengruppe, der SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach, bezeichnete den Vorschlag als ethisch vertretbar, sicher, effizient und unbürokratisch. Damit könne die Zahl der Organspender deutlich erhöht werden. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland 955 Spender, 9.400 Patienten standen jedoch auf der Warteliste für eine Organspende.
Wenn man schon nicht spenden möchte, dass man dann wenigstens bereit ist, sich als Nichtspender zu erklären. Das ist der neue moralische Standard.
Die doppelte Widerspruchslösung sieht vor, dass zukünftig auch Angehörige eine Organentnahme postmortem ablehnen könnten, jedoch ohne eigenes Vetorecht. Entscheidend sei der Wille des möglichen Organ- und Gewebespenders. Flankiert werden soll die Neuregelung im Fall einer Mehrheit im Bundestag mit einer breiten Informationskampagne, unter anderem von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Der Vorstoß laufe darauf hinaus, dass Schweigen Zustimmung ist, kritisiert FDP-Chef Christian Lindner.
Das ist ein Einschnitt in die freie Selbstbestimmung der Menschen.
Wenn es einen Druck gibt, dann erzeugt das meistens Widerstand.
Sagt auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Baerbock ist die prominenteste Vertreterin einer zweiten, ebenfalls fraktionsübergreifenden Gruppe aus 10 den Abgeordneten, die einen alternativen Entwurf zur Abstimmung stellen möchte, für den sich auch FDP-Mann Lindner ausspricht. Demnach soll jeder Bürger ab 16 Jahren bei der Ausstellung des Personalausweises zu seiner Haltung gegenüber der Organspende abgefragt werden. Alle 10 Jahre, solange ist ein Personalausweis gültig, wird man dann erneut abgefragt. Die Antwortmöglichkeiten: ja, nein oder ich weiß es noch nicht. Festgehalten wird das, wie auch im anderen Vorschlag, in einem Online-Register, wo die Entscheidung auch neben der behördlichen Abfrage jederzeit dokumentiert, revidiert oder auf eine dritte Person übertragen werden kann. Seit einigen Wochen lagen beide Entwürfe auf Initiative von Jens Spahn in dem von ihm geführten Gesundheitsministerium. Ursprünglich war geplant, dass sie beide heute gemeinsam vorgestellt werden. Dann berichtete der Spiegel jedoch schon in der Vorwoche über die Pläne zur doppelten Widerspruchslösung. Nicht nur zur Überraschung von Grünen-Chefin Annalena Baerbock, sondern auch zu der ihrer Fraktionskollegin, der grünen Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonter, wie sie im ARD-Morgenmagazin erkennen ließ.
Das ist ein parlamentarisches Foulspiel und ich gehe davon aus, dass es auch was mit der Agenda Spahn zu tun hat, die da ja heißt Spahn First.
Mit Gegenwind für die Widerspruchslösung muss der Gesundheitsminister auch weiterhin von Patientenschützern und Ethikern rechnen. Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, bezeichnete sie heute Morgen im Deutschlandfunk als
unnötig und schädlich.
Kritik kommt auch von Kirchenvertretern. Die Ärzteschaft scheint bei dem Thema derzeit noch gespalten.
Matthias von Lieben berichtete aus Berlin und am Telefon begrüße ich Eckart Nagel. Er ist Transplantationsmediziner und Professor für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth. Guten Abend, Herr Nagel.
Schönen guten Abend, Herr Dobrowiszek.
Unnötig und schädlich nennt der Chef des Deutschen Ethikrates also den Vorschlag der doppelten Widerspruchslösung. Sie sind anderer Meinung, Herr Nagel. Warum?
Also ich bin sicherlich anderer Meinung und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, dass Herr Dabrock hier für sich persönlich gesprochen hat und nicht für den Deutschen Ethikrat. Der Nationale Ethikrat, der Vorgänger des Deutschen Ethikrates, hat 2007 eine Stellungnahme herausgegeben unter der Überschrift "Die Zahl der Organspenden erhöhen" zu einem drängenden Problem der Transplantationsmedizin in Deutschland. Also das Problem ist nicht erst jetzt so, sondern ist jetzt seit vielen Jahren oder zwei Jahrzehnten so. Und ich glaube einfach, dass wir zu einer Veränderung kommen müssen, so war es auch in der damaligen Stellungnahme dargestellt, dass wir eben zu einer gesellschaftlichen Zustimmungslösung kommen müssen. Also letztendlich zu einer Klärung, sind wir als Gesellschaft für oder gegen Organspende mehrheitlich, immer natürlich unter der Maßgabe, dass wir jedem Einzelnen einräumen, auch persönlich dagegen zu sein. Das ist wichtig, dass jeder widersprechen kann.
Jetzt geht es aber eben bei dem Vorschlag nicht um eine ausdrückliche Zustimmung, sondern es geht um einen Widerspruch. Was macht das für Sie besser?
Nein, das würde ich anders sagen. Wenn ich sage gesellschaftliche Zustimmungslösung, das heißt die Mehrheit, also in dem Fall unsere Gesetzesvertreter, sind für eine Organspende im positiven Sinne und ermöglichen jedem den Widerspruch. Ich glaube, wenn man immer nur vom Widerspruch ausgeht oder von der Sozialpflichtigkeit der Organspende, dann ist es ein ganz falscher Tenor. Der Tenor muss eigentlich sein, sind wir für diejenigen Menschen, die auf eine Organspende dringend angewiesen sind aufgrund einer schweren Erkrankung und können wir sie unterstützen? Das tun wir in der Medizin relativ häufig. Auch bei der generellen Frage, sind wir gesetzlich oder privat Krankenversicherung, gibt es keine Wahl, da können wir nicht widersprechen. Das ist etwas, was wir gemeinschaftlich lösen. In anderen Bereichen ist das auch so. Und dementsprechend geht es mir hier wirklich um den Schwerpunkt einer Zustimmung mit individueller Möglichkeit, dann zu sagen, nein, ich möchte nicht.
Am Ende würde es bedeuten, dass jeder muss, der sich nicht erklärt. Wie passt das dann zur, sagen wir, Freiwilligkeit, zur freiwilligen Hilfe dem anderen, dem Nächsten gegenüber?
Also ich glaube auch nicht, dass jeder muss, der sich nicht erklärt. Auch das ist in dem jetzigen vorliegenden Gesetzentwurf deutlich geworden, dass es eine zweite Ebene gibt. Die gibt es auch heute schon, nämlich dass Angehörige gefragt werden, wie habe ich persönlich denn zur Organspende gestanden? Und wenn sich da nur ein Zweifel ergibt, dass ich für eine Organspende gewesen wäre und Angehörige artikulieren das, dann ist es selbstverständlich, dass keine Organspende durchgeführt wird. Also auch dieser Punkt würde mich jetzt nicht überzeugen, dass man sagt, hier ist jetzt automatisch eine Organspende der Fall, sondern es geht vielmehr wirklich um die Feststellung des persönlichen Willens, aber bei einer Gesellschaft, die sich mehrheitlich für die Organspende ausspricht.
Die FDP sieht darin einen Einschnitt in die freie Selbstbestimmung, sieht darin Zwang, sie also nicht.
Also diese Form von Interpretation von Freiheit, die darin besteht, dass ich einfach ausblende, dass wir in unserer Gesellschaft Probleme haben, die kann ich überhaupt nicht zu meinem Freiheitsbegriff werden lassen. Das finde ich geradezu in gewisser Weise auch sarkastisch. Denn hier geht es ja um das Wegschauen. Wenn ich die Freiheit habe, wegzuschauen, dass Menschen leiden und angewiesen sind auf Hilfe aus der Gesellschaft heraus und das als meinen Freiheitsbegriff artikuliere, dann bin ich, glaube ich, fehlgeleitet. Also diese Problematik sehe ich gar nicht.
Sie sehen ganz deutlich als Transplantationsmediziner eben dieses Leiden der Betroffenen, der Menschen, die auf Spenderorgane warten. Der Bedarf ist deutlich größer als das Angebot, das ist klar. Wie groß schätzen Sie die Entlastung, die mögliche für die Betroffenen ein, die eine Widerspruchslösung bringen könnte?
Also ich glaube, es wäre auch verfehlt, jetzt in diesem Moment schon Kalkulationen anzustellen, denn es geht hier auch nicht um ein Rechenexempel oder ein Rechenbeispiel, sondern es geht um eine grundsätzliche Frage. Gibt es eine ethische, moralische Pflicht, dorthin zu schauen, wo Menschen schwierig in schwierigen Situationen sind? Und das tut eigentlich dieser Gesetzentwurf, indem er sagt, ja, die Mehrheit schaut hin. Wir können nicht nur Menschen helfen. Menschen nach Organtransplantation haben in aller Regel jedenfalls ein ganz normales Leben. Ich betreue viele Kinder und Jugendliche vor und nach Organtransplantation und kann Ihnen von beeindruckenden Beispielen immer wieder erzählen, die eine Organtransplantation möglich macht, an Lebensperspektive, an Lebenschance. Und diese zu nutzen und diese wirklich in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen und nicht eine Abgewandtheit von diesen Lebensperspektiven, darum geht es. Natürlich in jedem einzelnen Fall. Wir haben 20 von 28 Ländern in Europa, die eine Widerspruchslösung gesetzlich geregelt haben. Wir in Deutschland sind das Land mit den geringsten Organspenden in ganz Europa. Also insofern, glaube ich, stände es uns gut zu Gesicht, auch unter dieser Maßgabe ein Stück weit uns auf das zuzubewegen, was insgesamt als richtig und dann wahrscheinlich auch zahlenmäßig als vorteilhaft angesehen wird.
Jetzt gibt es im Bundestag auch einen zweiten Vorschlag. Nach diesem sollen die Bürger jeweils gefragt werden, wenn sie zum Beispiel ihren Personalausweis beim Bürgeramt abholen. Wäre das aus Ihrer Sicht ein Kompromiss?
Ja, das wäre ein Kompromiss unter der Maßgabe, dass sich dann ein Bürger, eine Bürgerin auch entscheiden müsste.
Also doch ein Zwang?
Nein, eine moralische Pflicht zur Entscheidung. So, Wischek, ich möchte das gerne noch mal vertiefen. Wir haben eine Pflicht, zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, wenn wir ein Auto fahren. Und das ist eine Pflicht, die erst die Autozulassung ermöglicht. Warum? Weil wir gegebenenfalls jemanden schädigen können. Also wir haben Regeln, Pflichten in unserer Gesellschaft, die dazu dienen, uns gegenseitig zu unterstützen und abzusichern. Und genau so sehe ich das Thema jetzt auch mit der moralischen Pflicht, sich zu entscheiden. Nicht Ja zu sagen zu einer Organspende, sondern durchaus auch die Möglichkeit zu haben, nein, meine persönliche Einstellung ist eine andere, ich möchte das nicht. Das ist absolut in Ordnung und auch ethisch völlig tragfähig. Aber wegzuschauen und zu sagen, das Problem an sich geht mich gar nichts an, solange ich nicht ein potenzieller Organempfänger werde, das geht meines Erachtens nicht, denn wir haben die Verantwortung auch für diejenigen, die krank sind, die hier auf Hilfe warten. Und insofern ist es kein Zwang, sondern die Erfüllung einer Pflicht.
Eckart Nagel, er ist Transplantationsmediziner und Professor für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität in Bayreuth. Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Die Zeit, es ist 23 Uhr und 29 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk. Algeriens Präsident Bouteflika beugt sich dem innenpolitischen Druck und tritt Ende des Monats zurück. Jens Borchers.
Gestern Abend erst war die neue Regierung präsentiert worden. Jetzt meldet die staatliche Nachrichtenagentur APS, der 82-jährige Staatspräsident Abdelaziz Bouteflika werde sich vor dem Ablauf seiner Amtszeit am 28. April endgültig zurückziehen. Das gehe aus einer jetzt veröffentlichten Erklärung des algerischen Präsidialamtes hervor. Bouteflika werde bis zu seinem Rücktritt wichtige Maßnahmen treffen müssen, um sicherzustellen, dass die staatlichen Institutionen in der Übergangsphase weiter funktionieren. Algeriens Armeechef Ahmed Gaid Salah hatte nach den Massenprotesten gegen Bouteflika und sein Regime vergangene Woche gefordert, den kranken Staatschef aus gesundheitlichen Gründen zu entmachten. Dem kommt Bouteflika jetzt zuvor. Wie die von ihm angesprochene Übergangsphase nach seinem Rücktritt aussehen könnte, ist bisher unklar.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg ist zu Besuch in Berlin. Unter anderem traf er sich mit Bundesjustizministerin Katharina Barley. Außerdem kündigte er Maßnahmen gegen eine mögliche Beeinflussung der Europawahlen an. Kilian Pfeffer.
Andere Staaten werden versuchen, sich einzumischen. Das muss schwieriger werden, sagte Zuckerberg in einem exklusiven Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Wenn jemand eine Anzeige schalten wolle, werde man dafür sorgen, dass die Identität der Auftraggeber geklärt sei. Außerdem, so Zuckerberg weiter, werde man ein Archiv für alle politischen Anzeigen anlegen. Es solle 7 Jahre lang eingesehen werden können. Deutlich solle unter anderem werden, wie viel Geld für die Anzeige gezahlt wurde. Zuckerberg wiederholte außerdem seinen Vorschlag vom Wochenende für eine künftig weltweit einheitliche Regulierung des Internets. Unternehmen sollten nicht allein entscheiden dürfen, was gesagt werden dürfe und was nicht, so der Facebook-Chef. Justizministerin Katharina Barley und andere Netzpolitiker sehen diesen Vorschlag kritisch. Facebook hätte bereits heute alle Möglichkeiten, so Barley, um unabhängig von staatlicher Regulierung höchstmöglichen Datenschutz für die User zu garantieren. Barley sagte weiter, der Facebook-Chef spreche seit einem Jahr viel über die Verantwortung von Facebook und über die Privatsphäre von mehr als 2 Milliarden Menschen. Doch zu spüren sei davon wenig. Es vergehe kaum ein Monat ohne einen neuen Datenschutzskandal, so die Justizministerin.
Am Jahrestag des Militärputsches in Brasilien ist es zu Zusammenstößen zwischen Gegnern und Anhängern der Diktatur von 1964 bis 1985 gekommen. Anne Herberg.
Nie wieder Diktatur stand auf Transparenten und war in Sprechchören zu hören. Tausende haben in Brasilien am 31. März, dem Jahrestag des Militärputsches, protestiert und an die Opfer der 21 Jahre andauernden Diktatur erinnert. Es war die Antwort auf die Initiative des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro, der das Verteidigungsministerium angewiesen hatte, zum 55. Jahrestag des Coups angemessene Feierlichkeiten in den Kasernen zu organisieren. Der Vorschlag erntete viel Kritik und löste ein juristisches Tauziehen aus. Letztlich erlaubte ein Berufungsgericht die Feiern. Bolsonaro selbst, der sich am Sonntag auf Staatsbesuch in Israel befand, hatte immer wieder seine Bewunderung für die Diktatur ausgedrückt. Für ihn sei diese eine Revolution gewesen, um das Land vom Kommunismus zu befreien, erklärte dessen Sprecher. Am Freitag gab es im Präsidentenpalast Planalto bereits eine kleine Militärzeremonie, bei der ein umstrittener Tagesbefehl verlesen wurde. Darin heißt es, der 31. März 1964 fand während des Kalten Krieges statt. Die Streitkräfte erhörten den Ruf der großen Mehrheit des Volkes und nahmen sich der Stabilisierung der Lage an. Tatsächlich wurden in den Jahren der Diktatur über 400 Menschen getötet oder verschleppt, Tausende inhaftiert und gefoltert. Am Sonntag selbst, dem Jahrestag des Putsches, fanden jedoch keine größeren Gedenkfeiern statt.
US-Präsident Donald Trump droht weiter mit der Schließung der Grenze zu Mexiko. Jan Bösche.
Präsident Trump twitterte wieder, es gebe einen nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko. Darum überlegt er laut, die Grenze komplett zu schließen. Der amtierende Stabschef im Weißen Haus, Mick Mulvaney, gab den Demokraten die Schuld, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben. Mulvaney sagte, der Präsident habe wenig andere Möglichkeiten, weil sich die Demokraten weigerten, die Einwanderungsgesetze zu ändern. Der Präsident werde alles tun, was in seiner Macht steht. Wenn das bedeutet, Grenzübergänge zu schließen, werde er das tun. Trump hatte am Freitag gedroht, die Grenze zu Mexiko zu schließen, wenn das Nachbarland Flüchtlinge nicht aufhalte, die USA zu erreichen. Außerdem kündigte seine Regierung an, Hilfsprogramme für El Salvador, Guatemala und Honduras zu streichen. Von dort kommen viele Flüchtlinge. Die Programme sollten helfen, Fluchtgründe abzubauen. Der demokratische Senator Dick Durbin kritisierte darum, Hilfen zu kürzen beseitige keine Probleme. Außerdem sagte er, die Grenze zu schließen sei unrealistisch. Wirtschaftsvertreter reagierten besorgt. Täglich passieren Waren im Wert von rund 1,5 Milliarden Dollar die Grenze. Es gibt Hunderttausende Grenzpendler. Die Lage an der Grenze zu Mexiko ist seit dem Wahlkampf ein zentrales Thema für Präsident Trump. Er will eine Mauer bauen, obwohl Kritiker sagen, eine Mauer würde die Probleme nicht beseitigen. In den vergangenen Monaten ist die Zahl der Flüchtlinge weiter angestiegen. Besonders viele Familien mit Kindern versuchen, die USA zu erreichen.
Die Arbeitslosigkeit in Europa liegt weiter auf niedrigem Niveau. Holger Beckmann.
Den Zahlen der Europäischen Statistikbehörde Eurostat zufolge ist sie mit dem EU-weiten Durchschnitt von 7,8% nach wie vor so gering wie zuletzt vor beinahe 11 Jahren. Die wenigsten Arbeitslosen von allen EU-Staaten weist immer noch Deutschland auf. Hier liegt die Quote bei 3,1%. Die höchsten Werte werden in Griechenland, in Italien und in Spanien registriert. Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass sich der Tiefstand bei der Arbeitslosigkeit in Europa insgesamt in den kommenden Monaten nicht halten lassen wird. Als Grund dafür wird der beginnende Abschwung in der EU genannt. Derzeit bewege sich das Wachstum bereits nach unten. Durch Handelskonflikte, den immer noch ungewissen Ausgang des Brexit und eine sich insgesamt abkühlende Weltkonjunktur werde sich dieser Trend eher noch beschleunigen und dann auch auf den Arbeitsmarkt durchschlagen.
Und da sind wir schon mittendrin bei den Wirtschaftsdaten. Wir gucken an die Börsen und Viktor Goitka hat den Bericht dazu vor uns.
Eigentlich war das eine wenig bekömmliche Suppe, die die Börsianer heute verdauen mussten. Die Lage in den deutschen Industriebetrieben so schlecht wie seit Jahren nicht. Die Maschinenbauer schrauben ihre Erwartungen runter und auch in Japan trüben sich die Aussichten ein. An der Börse geht das jetzt schon seit Tagen und Wochen so. Jeden Tag eine Portion trübe Suppe. Doch der DAX ließ diese Sorgen heute links liegen, trotz aller Negativnachrichten. Der deutsche Leitindex klettert mehr als 1%. Und schließt bei 11.680 Punkten. In Sachen Börsenaufschwung setzen die Börsianer aktuell alles auf einen Chip, dass sich die Lage in China wieder erholt. Heute gab es einen ersten Beleg für diese These. Im Riesenreich ist die Stimmung bei den Industriemanagern gestiegen. Das zeigt eine Umfrage des Wirtschaftsmagazins Caixin. Denn das chinesische Regime schiebt die Konjunktur an. Steuern runter, Kreditvergabe rauf. Das wirkt, zumindest im Land. Die Börsen hoffen jetzt, dass dieser konjunkturelle Zündfunke überspringt nach Japan, in die USA und auch nach Europa. Das zeigt, an den Börsen regiert derzeit das Prinzip Hoffnung. Denn ein Deal im Handelsstreit zwischen den USA und China ist noch keine ausgemachte Sache. Und selbst wenn er kommen sollte, warnen Ökonomen, als nächstes könnte sich US-Präsident Trump die europäischen Autobauer zur Brust nehmen.
Viktor Goitka aus Frankfurt am Main und jenseits des Atlantiks stieg der Dow Jones Index um 1,27% und schloss bei 26.258 Punkten. Deutschland und Frankreich, jetzt übernehmen beide Länder gemeinsam den Vorsitz des UN-Sicherheitsrates, zumindest symbolisch, denn formell sind beide Länder nacheinander an der Reihe. Und Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich dafür viel vorgenommen. Schließlich ist es das erste Mal seit fast 7 Jahren, dass ein Deutscher dem Gremium vorsteht. Doch der Auftakt verläuft anders als geplant, wie Kai Clement aus New York berichtet.
Eigentlich war das alles anders geplant, aber ein Reifenschaden an der pannenerprobten Regierungsmaschine Konrad Adenauer brachte mit der verspäteten Ankunft von Außenminister Heiko Maas den Ablauf in New York durcheinander. Anstatt als einer der Ersten hat er nun als einer der letzten Redner gesprochen bei einem Treffen des Sicherheitsrates mit Hilfsorganisationen. Das Anliegen Deutschlands und zugleich ein Schwerpunktthema für den jetzt beginnenden einmonatigen Vorsitz im Sicherheitsrat, Helfer besser zu schützen, wie Heiko Maas kurz vor seinem Auftritt in der Runde erklärte.
Humanitäre Helfer in Krisengebieten und Konfliktregionen werden immer häufiger die Zielscheibe von Angriffen. Alleine in Syrien sind im letzten Jahr 139 zivile medizinische Einrichtungen angegriffen worden, obwohl das humanitäre Völkerrecht sie schützt.
Rechtlich ist der Fall eindeutig. Vorsätzliche Angriffe etwa auf Krankenhäuser gelten als Kriegsverbrechen. Deshalb sei es traurig, das Thema überhaupt betonen zu müssen, so Maas. Helfer seien wahre Helden. Mögliche Kriegsverbrechen müssten schärfer verfolgt und Helfern ein Raum gegeben werden, von ihren Erlebnissen zu berichten. Bei einem weiteren Treffen am Nachmittag Ortszeit hat Deutschland die Stärkung des humanitären Völkerrechts auf die Tagesordnung gesetzt. Seit Jahresanfang ist Deutschland wieder einmal im Sicherheitsrat vertreten, anders als die sogenannten ständigen Mitglieder, aber begrenzt auf 2 Jahre. Zu den Reformvorschlägen für das mächtigste UN-Gremium gehört eine Änderung beim Vetorecht oder auch ein eigener Sitz für Europa im Sicherheitsrat.
Es ist ein Thema, das in Deutschland etwas intensiver diskutiert wird als in Frankreich. Und wie es langfristig weitergehen wird mit dem Sitz von internationalen Organisationen im Sicherheitsrat, wird man sehen. Das wird allerdings eher eine sehr, sehr langfristige Angelegenheit.
Klar ist auch, Frankreich will nicht auf seine eigenen Sonderrechte als ständiges Mitglied verzichten.
Kai Clement aus New York. In der Ukraine hat der Amtsinhaber Petro Poroschenko nach einem hitzigen Wahlkampf bei der Präsidentenwahl nur noch einen Gegner, den Komiker und Schauspieler Selenskyj, der immerhin schon einmal im Fernsehen einen Präsidenten gespielt hat. Seine politische Erfahrung ist, sagen wir, übersichtlich, die Punkte seines Wahlprogrammes auch. Sein Vorteil, er heißt nicht Poroschenko, denn von ihm haben viele Ukrainer genug, ein besseres Leben hat er ihnen versprochen, doch Krieg und Korruption sind geblieben. So muss Poroschenko sich nach der ersten Runde gestern in einer Stichwahl stellen, als derzeit Zweitplatzierter, wie Christina Nagel berichtet.
In der Ukraine wird noch immer ausgezählt, so langsam aber nähert man sich der 100%-Marke. Der Sieger der ersten Runde der Präsidentschaftswahl steht trotzdem bereits fest. Es ist der Komiker und Schauspieler Wladimir Selenskyj. Der Quereinsteiger wird in 3 Wochen in der Stichwahl den amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko herausfordern und hat dabei, wie der Politologe Wladimir Fissenko meint, durchaus Chancen. Weil es bei uns üblich ist, dass die Wähler in der zweiten Runde eher gegen jemanden als für jemanden stimmen. Ein Großteil der Stimmberechtigten hat bereits zu Protokoll gegeben, auf keinen Fall für Poroschenko stimmen zu wollen. Zu groß ist die Enttäuschung, dass wichtige Reformen, zum Beispiel im Kampf gegen die Korruption, auf der Strecke geblieben sind. Dass der Krieg im Osten des Landes weitergeht, dass das Leben teurer, die Löhne und Renten aber weiter niedrig sind. Ob es hilft, dass sich der Präsident angesichts des herben Stimmverlustes im Vergleich zu 2014 gestern Abend reumütig gab, bleibt erst einmal offen. Ich nehme das Signal, das die Gesellschaft heute an die politische Führung gesendet hat, sehr selbstkritisch auf. Es ist eine harte Lehre für mich und mein ganzes Team. Es ist aber auch ein Ansporn, Fehler zu korrigieren, die wir in den vergangenen Jahren zugelassen haben. Poroschenko dürfte in den kommenden 3 Wochen versuchen, klarzumachen, dass er trotz aller Kritik mehr bewirken kann als einer, der über keinerlei politische Erfahrung verfügt. Selenskyj dagegen dürfte weiter an seinem Image als Hoffnungsträger arbeiten, als einer, der nicht schon seit Jahren das Sagen in Politik und Wirtschaft hat, der anders tickt und deshalb vielleicht auch anders handelt. Dass er bislang nicht mehr als vage Versprechen geliefert hat, dass er kein Programm und keine konkreten Konzepte vorweisen kann, hat seine Wähler zumindest in der ersten Runde nicht weiter gestört. Die Wahl selbst wurde heute von den OSZE-Beobachtern als frei und fair bewertet. Die Wähler, betonte der Koordinator Ilka Kanerva, hätten eine große Auswahl gehabt. Meine persönliche Zusammenfassung, es war eine Abstimmung mit viel Konkurrenz, die zu einer Stichwahl geführt hat. Ich hoffe, dass das die Ukraine motivieren wird, ihre demokratische Entwicklung fortzusetzen. Dass der Ausgang der Stichwahl völlig offen ist, werten auch viele Ukrainer als gutes Zeichen. Sie haben tatsächlich das Gefühl, eine Wahl zu haben.
Soweit Christina Nagel. Auch die Türken konnten gestern wählen in ihren Städten und Gemeinden. Und eines wurde dabei deutlich. Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine AK-Partei müssen Niederlagen einstecken. Vor allem in den Großstädten, zuletzt auch in Istanbul. Ein Dämpfer zwar, aber noch lange kein Kurswechsel. Karin Sens berichtet.
Cemal Bozoğlu hat den Wahlkrimi letzte Nacht live miterlebt. Der bayerische Landtagsabgeordnete ist extra für die Kommunalwahlen in die Türkei gekommen. Er war als Wahlbeobachter im Zentrum von Istanbul unterwegs.
Ich bin in 10 verschiedene Wahllokale reingegangen und bis 22 Uhr ging alles ruhig. Ab ca. 22.30 Uhr wurde die Differenz zwischen Imamoglu und Yildirim unter 2000 gefallen war, hat der Anadolu-Agentur keine Ergebnisse mehr herausgegeben.
Bei rund 98% ausgezählter Stimmen war plötzlich Schluss. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu hat keine Ergebnisse mehr veröffentlicht. Da lag der Kandidat der islamisch-konservativen AKP Binali Yildirim nach Angaben von Anadolu hauchdünn in Führung. Erst am Vormittag kam wieder Bewegung in die Auszählung. Der Chef der Wahlbehörde Sadi Güven ging mit einem überraschenden Statement vor die Presse. Der Kandidat der CHP, Ekrem İmamoğlu, liege mit rund 28.000 Stimmen vor dem der AKP. Er wisse nicht, woher Anadolu seine Zahlen habe. Es würden Stimmen nachgezählt, Einsprüche würden geprüft. Die Istanbulerin Sübeyde verfolgt die Wahlen mit, weil sie wissen will, wie es ausgeht. Sehr aufregende Wahlen, auf jeden Fall sehr umstritten. Ich denke, die AKP hat verloren. Zumindest hat Binali Yildirim seine Dankesplakate, die morgens schon überall in Istanbul im Wind flatterten, wieder abgehängt. Er hat eingestanden, dass er hinten liegt. Gratuliert hat er İmamoğlu aber noch nicht. Man wolle das Ergebnis überprüfen, heißt es von Seiten der AKP. Nicht nur in Istanbul, sondern auch in Ankara. Auch da gibt es nach den aktuellen Zahlen einen Machtwechsel. Den Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, Christian Brakel, haben in der Wahlnacht gleich mehrere Punkte in der Balkonrede von Präsident Recep Tayyip Erdogan überrascht. Zum einen, dass er Defizite in der AKP eingeräumt hat, aber auch,
dass er sich zu Istanbul nicht klar geäußert hat. Und gleichzeitig hat aber auch nochmal betont hat, ich glaube auch in die eigene Partei hinein, wie wichtig diese demokratische Legitimität ist, auf die er sich ja auch sonst immer beruft und sagt, ne, ich bin durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen, die Mehrheit der Türken möchte mich und deswegen kann ich XY machen. Dass man mit dieser Tradition anscheinend eben wirklich nicht brechen wollte, auch für den Preis, dass man eben jetzt wahrscheinlich Istanbul verlieren wird.
Die AKP hat den Preis für die wirtschaftlichen Probleme der Menschen bezahlt. Da ist sich die junge Istanbulerin Sübeyde sicher. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was hier passiert. Man braucht nur mal auf den Markt gehen, um zu begreifen, warum. Unsere Kaufkraft ist gesunken, die Gründe sind also wirtschaftliche. Na klar, es hat uns echt erdrückt, wir kommen nicht mehr aus. Und trotzdem glaube ich nicht, dass sich ab jetzt was ändern wird in den nächsten Jahren. Für sie ist die AKP der Verlierer dieser Kommunalwahlen, auch wenn sie landesweit die meisten Stimmen geholt hat. Für Christian Brakel von der Heinrich-Böll-Stiftung ist das Wahlergebnis ein klarer Denkzettel für Erdogan. Er findet es bemerkenswert.
Dass es der Opposition trotzdem gelungen ist, diesen Sieg einzufahren. Ich finde, das zeigt ja, wie viel stärker noch das Ergebnis ausgefallen wäre, vermutlich, wenn diese Wahl unter komplett fairen Bedingungen stattgefunden hätte.
Hüsamettin ist ein älterer Herr im grauen Pulli. Der Istanbuler kann seine Freude über die Erfolge der CHP nicht zurückhalten, obwohl er auch eine Niederlage akzeptiert hätte. Das erwartet er jetzt auch von den AKP-Anhängern. Auch wenn die Medien Stimmung gemacht haben, die Türkei ist ein vernünftiges Land. Die Bürger lassen sich nicht provozieren, nicht so leicht. Deswegen wird nichts passieren.
Der Bericht von Karin Senz aus Istanbul. Fleisch aus dem Kühlregal im Supermarkt, verpönt, weil günstig. Diesen Tieren könne es zu Lebzeiten doch einfach nicht gut gegangen sein, heißt es. Nur Qualität vom Metzger garantiere das Tierwohl. Dagegen wehren sich die großen Supermarktketten nun. Sie gehen mit einer eigenen, einheitlichen Kennzeichnung zur Haltungsform der Tiere in die Offensive. Die erste Botschaft dabei, Qualität gibt es auch im Supermarkt. Die zweite, bevor uns die Politik Vorschriften macht, bringen wir lieber schnell selbst ein Label heraus. Anja Nils berichtet.
Auf der Packung mit den Hähnchenschenkeln in der großen Kühltruhe bei Lidl prangt ein kleines Label mit der Zahl 2. Stallhaltung Plus bedeutet das. Die Tiere haben ein bisschen zusätzliches Beschäftigungsmaterial und 10% mehr Platz als im gesetzlich vorgeschriebenen Standard. Also statt 2/3 eines DIN A4-Blattes noch zusätzlich die Größe eines halben Handys. Ab April haben Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Penny und Rewe ein einheitliches System für verschiedene Fleischqualitäten, um zu kennzeichnen, wie die Tiere vorher gelebt haben, erklärt Sabrina Schulz von der Verbraucherzentrale Berlin.
Es ist so, dass die Stufen 1 und 2 ausschließliche Stallhaltungen sind. Erst ab Stufe 3 ist es notwendig, dass das Tier Kontakt zum Außenklima hat. Und ab Stufe 4 ist es dann auch die sogenannte Biohaltung. Um aber wirklich eine Wahlfreiheit zu haben, sollten auch wirklich in allen 4 Haltungsformen Fleisch im Angebot sein. Das bedeutet, dass jetzt eigentlich nur Fleisch der Stufen 1 und 2 zu kaufen sind in den Supermärkten. 3 und 4 ist noch relativ selten.
Der Anteil von Biofleisch und Wurst liegt in Deutschland bei gerade mal 1,3% der insgesamt verkauften Fleisch- und Wurstmenge. Fleisch der Stufe 3 gibt es inzwischen immerhin bei Aldi. Christian Böttcher vom Deutschen Lebensmitteleinzelhandelsverband macht die Landwirte dafür verantwortlich, dass das Angebot in den Stufen 3 und 4 so gering ist. Die produzierten schlicht nicht mehr.
Wenn mehr Ware am Markt ist mit höheren Qualitäten, können wir das den Kunden natürlich auch anbieten.
Landwirte wiederum fühlen sich ausgebremst, weil sie keine Planungssicherheit haben. Denn noch weiß keiner, welche Bedingungen für ein bestimmtes Label auf Dauer erfüllt werden müssen. Der Siegeldschungel bei der Fleischkennzeichnung ist schwer durchdringbar. Neben den traditionellen Kennzeichen der Ökoszene wie Demeter, Naturland, Bio oder Neuland gibt es jetzt die neuen Haltungskennzeichen der Discounter und künftig ab ab 2020/21 auch noch das staatliche Tierwohl-Label. Das können nur Anbieter bekommen, die den Tieren mehr bieten als den gesetzlichen Standard. Und es umfasse auch mehr als die Haltungskennzeichnung der Supermärkte, sagt Sabrina Schulz.
Bei dem staatlichen Tierwohl-Label, das kommen wird, geht es nicht nur um die reine Haltung, sondern das wird von der Geburt bis zur Schlachtung betrachtet, der Prozess. Es wird also auch hinterlegt Kriterien an den Transport zu den Schlachthöfen.
Allerdings wird das staatliche Tierwohl-Label bisher nur Vorgaben für Schweine machen. Das größte Problem bei den ganzen Labeln und Siegeln sei einerseits die Unübersichtlichkeit und andererseits die Tatsache, dass es für kein Label eine gesetzliche Verpflichtung gebe, sagt Katrin Wenz vom BUND.
Landwirte, die in andere Stallsysteme investieren müssen, die müssen richtig Geld in die Hand nehmen und die brauchen vom Gesetzgeber eben Gesetz, was diese Haltung vorschreibt und damit sie nicht in etwas investieren, was möglicherweise keine Zukunft hat.
Der Bericht von Anja Nehls. Deutschlands Industrie blickt verhalten in die Zukunft, produziert zwar weiter auf hohem Niveau, doch die Handelskonflikte und Konjunkturschwächen dämpfen die Aussichten. Auch zum Beginn der diesjährigen Hannover Messe. Alexander Budde.
Auf der weltgrößten Industrieschau schwimmt ein flexibler Roboter in Tintenfischgestalt durch Rohrleitungen. Ein feinfühliger Automat reicht der Bundeskanzlerin ein Pfefferminzbonbon. Auf ihrem Eröffnungsrundgang bestaunen Angela Merkel und Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven die voll vernetzte Fabrik der Zukunft.
Und es zeigt sich, dass hier eben die künstliche Intelligenz, die Digitalisierung und die maschinelle Entwicklung Hand in Hand gehen.
Vollautonome Systeme, die sich selbst ihre Tätigkeit suchen, wird es noch in Jahren nicht geben. Doch die Vision ist am Stand des schweizerisch-schwedischen Technologiekonzerns ABB in greifbare Nähe gerückt. Montageroboter arbeiten vernetzt mit ihren menschlichen Kolleginnen an einer maßgeschneiderten Armbanduhr. Das Ziel ist die selbst in der kleinsten Stückzahl noch profitable Fertigung, erläutert Jörg Reger. Er ist Chef der Robotiksparte von ABB Deutschland.
Was wir jetzt hier sehen, ist natürlich, dass die Menschen hauptsächlich die Zufuhrsysteme bedienen, die Armbänder nachlegen, das Uhrgehäuse wird nachgelegt. Das machen hier jetzt die Menschen und die Roboter montieren sie zusammen und verpacken sie hier vorne und wird dann letztendlich auch ausgeliefert.
Ist der Mensch der Maschine bereits ausgeliefert, wie das Beispiel nahelegt? Auch darüber wollen sie auf der Messe diskutieren. Immerhin die unmittelbare physische Gefahr ist gebannt.
Alle Zäune können wegfallen, der Werker kann sich zwischen den Maschinen bewegen und je nachdem wie nahe kommt, wird die Geschwindigkeit reduziert oder wieder schneller werden.
Der neue Mobilfunkstandard 5G mit 100-fach schnellerer Datenübertragung in Echtzeit ermöglicht auch autonome Transportsysteme. Der Stuttgarter Mischkonzern Bosch präsentiert in Hannover einen induktiven Boden für Produktionshallen, der die kabellosen Automaten und Fertigungsmodule nicht nur mit Strom, sondern gleich auch mit Daten versorgt. Die Vernetzung bisher starrer Produktionslinien wird das produzierende Gewerbe revolutionär verändern, prophezeit Ralf Najorg. Er leitet bei Bosch die Industriesparte.
Oder man kann Anlagen permanent überwachen, im Hinblick darauf, dass sie nicht ausfallen. Man kann aber auch Anlagen und Maschinenelemente permanent mit Daten nachversorgen und immer weiter ertüchtigen, sodass man auch Geschäftsmodelle daraus machen kann.
Bosch investiert und schon 2022 will das Unternehmen jährlich mehr als 1 Milliarde Euro mit Automatisierungstechnologie verdienen. Die Politik, sagt Najorg, ist ein Faktor im Kalkül.
Für uns ist wichtig, dass jetzt sehr schnell die Entscheidungen fallen, eine 5G-Infrastruktur so schnell wie möglich steht, damit wir eben nicht nur in der Fabrik mit 5G-Standard arbeiten können, sondern auch natürlich die 5G-Fabriken an den Rest der Welt anschließen können.
Anschluss finden an den Rest der Welt. Bei der künstlichen Intelligenz sieht Merkel die deutsche Industrie im Vergleich zu China und den USA nicht hinreichend aufgestellt. Ihre vor 2 Jahren begründete Innovationspartnerschaft bei Zukunftsfragen wie Mobilität, Gesundheit und Energieversorgung wollen die Handelspartner Schweden und Deutschland um Themen wie die künstliche Intelligenz und den Aufbau des 5G-Netzes vertiefen. Unterdessen dämpfen das Brexit-Chaos und die angedrohten US-Strafzölle die Investitionslaune, meldet der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer. Der VDMA rechnet für das laufende Jahr nur noch mit einem Produktionsplus von 1%.
Aus Hannover, Alexander Budde. Wir kommen zu unserem Blick in die Zeitungen von morgen mit Khaled Nacher und unserer Presseschau.
Der türkische Staatspräsident Erdogan hat bei den Kommunalwahlen einen Dämpfer erhalten. Die Zeitungen sortieren die Ergebnisse unterschiedlich ein. Die Rheinische Post aus Düsseldorf meint, die großen Metropolen gehen Erdogan eine nach der anderen von der Fahne. Und mit Istanbul und Ankara auch die beiden politischen Schwergewichte im Land. Erdogan verkündete zwar, seine Partei habe in den meisten Städten und Gemeinden die Mehrheit geholt. Nennen wollte er allerdings keinen einzigen dieser Orte. Die Frankfurter Rundschau schreibt, der Machtverlust der AKP in der Westtürkei ist auch eine Zäsur, weil deren Metropolen die Zukunft des Landes verkörpern. Sie produzieren 2/3 der Wirtschaftsleistung. Sie ziehen die Jugend und all jene an die Arbeit suchen. Die katastrophale Wirtschaftslage war der Hauptgrund, Erdogan einen Denkzettel zu erteilen. Die Ender-Zeitung schreibt, dass ausländische Investoren die Türkei inzwischen den Rücken kehren, liegt vor allem auch an Erdogans totalitären Methoden. Im jetzigen Wahlkampf geizte die AKP nicht mit martialischen Parolen. Zu oft drehte sich die Partei dabei aber um sich selbst. Die Probleme der Bevölkerung wurden ignoriert. Für die Rheinpfalz aus Ludwigshafen hat sich der Präsident verzockt. Erdogan hat zum ersten Mal in seiner langen Karriere eine Wahl verloren, die er selbst zur Abstimmung über seine Politik hochstilisiert hatte. Er hat zum ersten Mal die Stimmung im Wahlvolk falsch eingeschätzt. Die Neue Osnabrücker Zeitung sieht die Sache anders. Zum Gesamtbild gehört auch, nur weil in ein paar Großstädten die Gefolgsmänner Erdogans abdanken müssen, wackelt nicht das ganze System Erdogan. Landesweit ist die Herrschaft der AKP ungebrochen. Die Stuttgarter Zeitung sieht Erdogan nicht geschwächt. Denn auch wenn es so schien, ging es bei dieser Wahl nicht wirklich um seine Person. Noch hat er die volle Kontrolle über die Macht. Bis zu den nächsten Wahlen bleiben ihm 4,5 Jahre Zeit, um sein autokratisches Herrschaftssystem abzusichern. Und einen ganz anderen Blick nimmt die Braunschweiger Zeitung ein. Das Ergebnis der Kommunalwahlen in der Türkei ist eine gute Gelegenheit, unser Bild von der Türkei zu überdenken. Die wachsende Zahl der Menschen, nicht nur in den großen Städten, aber vorwiegend dort, die mit Erdogans Kurs unzufrieden sind, macht Hoffnung. Ein anderes Thema in den Zeitungen ist die Widerspruchslösung bei der Organspende. Dafür haben Bundesgesundheitsminister Spahn und mehrere Bundestagsabgeordnete einen Gesetzentwurf vorgestellt. Die Freie Presse aus Chemnitz kritisiert diese Idee. Das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper wird nahezu ausgehebelt, weil aktives Handeln notwendig ist, um es zu behalten. Es ist falsch verstandene Solidarität mit Schwerkranken, Hirntote zum Objekt des Staates zu machen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder suchte einen Kompromiss. Es gibt noch einen Vorschlag. Nach dem soll man nicht automatisch Spender sein, aber alle 10 Jahre bei der Personalausweisbeantragung nach der Spendebereitschaft gefragt werden. Das wirkt etwas halbherzig, aber auch das wäre noch besser als der heutige traurige Zustand. Und das Handelsblatt aus Düsseldorf stellt dagegen klar, in dem Gesetzentwurf zur Widerspruchslösung bleibt die Verhältnismäßigkeit gewahrt. Niemand wird zur Organspende gezwungen. Zugleich dürfte wohl jeder auf ein Spendeorgan hoffen, wenn er selbst auf der Warteliste stünde.
Khaled Naha mit der Presseschau. Vielen Dank dafür. Damit endet unsere Sendung. Das war der Tag. Gleich die Radionacht und die Kollegen von Fazit. Mein Name ist Mario Dobowiszek. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.